der Hafen von Singapur Anfang August. Das deutsche Forschungsschiff Sonne legt ab. Die Fahrt geht an riesigen Lastkränen und dutzenden Containerschiffen vorbei, die an den Kaimauern liegen. Singapur hat den zweitgrößten Hafen der Welt. Die glamouröse Stadt steht beispielhaft für die aufstrebenden Millionenstädte Südostasiens. Und wegen dieser Städte und ihren Folgen für die Umwelt ist die Sonne unterwegs ins südchinesische Meer. An Bord 70 deutsche und chinesische Wissenschaftler, Techniker und die Besatzung. Sie wollen erforschen, welche Schadstoffe von den Riesenstädten ins Wasser gelangen. Geleitet wird die Fahrt von der Ozeanografin Joanna Waniek vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung aus Warnemünde bei Rostock.
Große Städte, Megastädte werden weltweit gebaut und Tendenz ist dazu, dass Städte zusammenwachsen und die Infrastruktur zusammengeballt auf kleinsten Räumen vorhanden ist. Das ist für die Umwelt niemals gut.
Mit dem Forschungsschiff unterwegs. Megacities und ihre Folgen für das Meer. Eine Sendung von Jan Kerkhoff.
Welche Schadstoffe genau, in welchen Mengen und aus welchen Quellen ins Meer gelangen, ist unbekannt. Genau dazu wollen Waniek und ihr Team genaueres herausfinden. Erst wenn man das weiß, kann man zum Beispiel Kläranlagen so erweitern, dass sie die jeweiligen Schadstoffe wirksam herausfiltern. Solche Maßnahmen sind dringend nötig. Denn die Küsten der Meere werden immer dichter besiedelt. Die Millionenmetropole Singapur ist nur ein Winzling im Vergleich dazu, was China plant. 2500 Kilometer weiter nördlich, rund um Hongkong, will die Regierung 10 Städte zu einer einzigen Megacity zusammenlegen. Die wäre dann etwa halb so groß wie Bayern und könnte in Zukunft 100 Millionen Einwohner haben. Wann diese Megacity fertig sein soll, ist unklar. Offiziell streitet Chinas Regierung einen derartigen Plan ab, hat aber erst im August erklärt, die Stadt Shenzhen, die Teil der Megacity wäre, zur neuen Vorzeigestadt aufzubauen. So oder so, die Region am südchinesischen Meer boomt und zieht Millionen Menschen an. Und das bedroht die Umwelt des Meeres. Die deutschen Forscher glauben, dass die Erkenntnisse, die sie hier gewinnen, auch für andere Megacities gelten. Und nicht nur dafür, sondern auch für die heimische Ostsee, wie Joanna Waniek betont.
Im Einzugsbereich der Ostsee leben 80 Millionen Menschen. Diese 80 Millionen Menschen liegen in zwei Städten in China am Pearlfluss. Da hat man natürlich ganz andere Dimensionen und Konzentrationen. Und das gibt uns die beste Möglichkeit, auch die Zukunft für die Ostsee zu vorhersagen.
Das Forschungsschiff Sonne steuert nach Norden auf die offene See des südchinesischen Meeres zu, zur Küste vor Hongkong. Dort an der Mündung des Perlflusses, der die Abwässer der Millionenstädte ins Meer trägt, wollen die Wissenschaftler an über 70 Stellen Proben nehmen. Die Genehmigung dafür von der chinesischen Regierung zu bekommen, hat Monate gedauert. Und an manchen Stellen anzulaufen, bleibt verboten. Die Marine hält dort gerade Manöver ab. Ein Problem könnte auch das Wetter bereiten, weiß der mitfahrende Ingenieur Robert Mars, der im Fahrtwind an der Reling lehnt.
Ich hoffe, dass wir keinen Taifun bekommen. Das würde auch die Zeitpläne ganz schön durcheinander bringen und unnötig Stress verursachen, dann, weil man ja noch versucht, möglichst effektiv mit der Zeit umzugehen. Aber ansonsten erwarten uns viele Stationen, viele Proben, hoffentlich schöne Erkenntnisse und ein bisschen Spaß gehört auch dazu.
Es ist Taifunsaison. Von Osten nähern sich gleich zwei dieser gewaltigen Wirbelstürme. Der Ozeanograf Yizhen Zhong von der Universität Shanghai, der gerade ein Messgerät zusammenschraubt, hat großen Respekt davor.
Harter Job an Bord. Und wir haben einen Wetterwechsel und immer wieder auch Taifune. Wie letzten Sommer. Da waren wir auch mit deutschen Wissenschaftlern unterwegs und hatten drei heftige Taifune, richtige Monster. Vor denen mussten wir in Deckung gehen.
Um die Gefahr eines Sturms ständig im Blick zu haben, reist daher eigens die Meteorologin Carola Heidmann-Bakscher vom Deutschen Wetterdienst mit. Täglich ruft sie die Wetterdaten ab und füttert damit ihre Wettermodelle, um den Weg der Taifune vorhersagen zu können. Jetzt sitzt sie vor einer Karte mit der Küste von Hongkong. Das Meer darauf ist mit der Zahl 29 vollgeschrieben, die Wassertemperatur. Das heißt, das Wasser ist fast so warm wie die tropische Luft. Und ab 26 Grad beginnen sich Taifune zu entwickeln, da dann viel Wasserdampf gebildet wird. Dann drohen Wellen von im Durchschnitt 12 Metern Höhe.
Wenn man von 12 Metern ausgeht, dann kann man über 20 Meter Welle im Maximum mindestens erwarten. Und ich glaube, das will hier keiner.
Denn schon 6 Meter Wellenhöhe, mit der das Forschungsschiff spielend fertig wird, werden für die Menschen an Bord zur Herausforderung.
Ja, also man muss schon aufpassen, dass man nicht irgendwo gegenstößt. Schon von morgens beim Duschen ist schon ein Problem, dass man sich überall festhalten muss, dass alles rumkullern kann. Und von daher ist schon nicht ganz so ungefährlich.
Auch auf ihre Messgeräte müssen die Wissenschaftler aufpassen und zurren sie daher fest. Sowohl an Deck die zentnerschweren Sonden, mit denen sie Wasserproben an Bord holen, als auch die Filteranlagen in den Laboren. Die Sonne ist das Flaggschiff der deutschen Forschungsschiffe, etwa so groß wie die bekanntere Polarstern, 120 Meter lang, mit zahlreichen Kränen ausgestattet, mit denen die Wissenschaftler ihre Messgeräte und Sonden zur Probennahme in die Tiefe des Meeres vieren, also herunterlassen können. Es gibt ein großes, offenes Deck am Heck und eines auf der Steuerbordseite, also in Fahrtrichtung rechts, über die die Geräte ins Wasser gelassen werden. Backbord sind unter Deck Labore wie in einem Forschungsinstitut. Darüber die Unterkünfte für die knapp 40 Wissenschaftler und rund 30 Crewmitglieder. Die Messe, die Kombüse, also Küche, auch eine Krankenstation samt Schiffsarzt und auf Deck 8 die Brücke. Dort hat Schiffsoffizier Marcel Deke gerade die Stelle genannt bekommen, an der das Team die ersten Proben aus dem Wasser ziehen will. Er muss jetzt auf einer der meistbefahrenen Schiffsrouten der Welt einen sicheren Weg dorthin finden.
Einerseits haben wir Untiefen oder irgendwelche Landmassen, die passiert werden könnten im ursprünglichen Routenverlauf. Das geht natürlich nicht. Weiterhin hier in dem Gebiet, in dem wir jetzt gerade sind, muss speziell darauf geachtet werden, dass ja auch sehr viel Industrie tätig ist im Öl- und Gassektor, wo man dann entsprechend darauf achten muss, dass man sein wissenschaftliches Gerät nicht gerade auf so eine Pipeline absetzt.
Ein weiteres Problem sind die vielen Fischerboote. Sie kommen während dieser Fahrt der Sonne oft bedrohlich nahe. Wenn sie ihre Netze verlieren, das passiert immer wieder, können die in die Schiffsschrauben geraten. Doch erstmal dampft Deke los, wie er es nennt. Das große, massige Schiff steuert er mit einem nur fingergroßen Joystick. Außerdem hilft ihm ein Autopilot, ähnlich wie in der Luftfahrt, die richtige Stelle zu treffen.
Ich bin jetzt dabei, gleich die Fahrt aus dem Schiff rauszunehmen, zu reduzieren. So dass, ja, wie man in unserem Jargon so sagt, um einzuparken. Und dann erteile ich die Freigabe, dass die wissenschaftlichen Geräte entsprechend des Stationsplanes eingesetzt werden dürfen.
Die Sonne hat mehrere Antriebe an Bord. Neben zwei üblichen Schiffsschrauben noch zwei frei drehbare Propeller und einen ebenfalls frei drehbaren 6000 PS starken Wasserstrahlantrieb, die Offizier Marcel Deke von der Brücke aus mit kleinen Hebeln steuert. Damit kann er das Schiff auf der Stelle drehen und halten, trotz Wellen und Strömung. Und so können die Wissenschaftler mit ihren wissenschaftlichen Geräten exakt auf einer Position stehen bleiben. Per Stahlseil lassen sie jetzt eine runde, mannshohe Sonde in die Tiefe, die wie eine überdimensionale Revolvertrommel aussieht. An ihr sind 24 lange Rohre befestigt, sogenannte Wasserschöpfer, die die Wissenschaftler ferngesteuert in beliebiger Tiefe öffnen können, um Wasserproben zu nehmen. An der Sonde sind zudem Messinstrumente montiert, die unter anderem Temperatur und Druck des Wassers messen und dessen Leitfähigkeit, woraus der Salzgehalt berechnet werden kann. Wenn die Sonde aus rund 3000 Metern Tiefe zurückkommt und der Kran sie in den Hangar des Schiffes zieht, wartet schon ein Dutzend Wissenschaftler mit Kanistern und Wasserflaschen darauf, die Proben abfüllen zu können. Das Abfüllen geschieht nach einem genauen Plan, je nach Tiefe, aus der eine Probe stammt und wie sie später analysiert werden soll. Als erstes müssen die abgefüllt werden, die auf ihren Sauerstoffgehalt hin untersucht werden.
Da gibt es auch Reihenfolgen, die eingehalten werden müssen, weil gewisse Proben müssen zuerst abgefüllt werden, bei anderen ist es weniger zeitkritisch. Und wenn da auch nur einer was Falsches macht, dann sind gleich alle anderen auch mit betroffen.
Daher schauen alle Wissenschaftler immer wieder auf den Abfüllplan, der an der Bordwand hängt, laufen mit ihren Behältern zur Sonde, füllen Probenwasser ab und gehen anschließend damit in die angrenzenden Labore. Im Labor laufen schon die Pumpen für die Wasserfilter. Eine Probe nach der anderen wird durch die Filter gejagt. Die Partikel und Schadstoffe, die sich darauf ablagern, werden später in Deutschland in Ruhe analysiert. Das Forschungsschiff Sonne ist 4 Wochen lang eine schwimmende Probenfabrik. Noch ist unklar, was in den Filtern ist, aber die Farben liefern der Fahrtleiterin Joanna Waniek schon jetzt einen ersten Hinweis. Manche sind schneeweiß, andere cremefarben, andere haben einen Ockerton oder sind braun.
Wenn man die Platten hier vergleicht, dann sieht man sehr deutlich den Unterschied zwischen dem offenen Ozean und der Küste. Und diese Art von Färbung deutet darauf hin, dass wir in dem Küstenbereich überdüngte Gewässer haben. Das heißt, da sind viele Nährstoffe vorhanden und damit viel biologische Materie produziert wird, die dann irgendwann mal in der Wassersäule absinkt.
Was erstmal gut klingt, Nährstoffe im Wasser, ist schlecht. Denn in tieferen Schichten wird die absinkende Biomasse von Bakterien zersetzt. Die verbrauchen dafür Sauerstoff, viel Sauerstoff. Den Lebewesen geht quasi die Luft aus. Der Nährstoffeintrag etwa durch die Landwirtschaft aus dem Hinterland, das die Millionenstädte versorgt, ist daher eines der größten Probleme für die Meere. Nicht nur im Wasser, auch in den Ablagerungen am Meeresboden sucht das Team der Sonne nach Spuren der Millionenstädte an der Küste. Mitten im Schiff sitzt deswegen der Geophysiker Mischa Schönke in einem fensterlosen Raum, der von dutzenden Bildschirmen erhellt wird. Er ist dafür verantwortlich, die Stellen im Meeresboden zu finden, die lohnenswerte Proben liefern. Auf den Bildschirmen Karten des Meeresbodens oder gezackte Linien. Andere zeigen graufarbige Schichten, die Schichten des Meeresbodens.
Wir nutzen ein Echolotsystem, um nachher den Boden zu kartieren. Und da anhand der Karten kann nachher der Fahrtleiter die richtigen Probenlokationen bestimmen. Das heißt, wenn ich Mist baue, dann haben wir recht wenig zu tun.
Schönke ist angespannt. Wenn er einen Fehler macht, bekommen seine Kollegen keine Proben. Und die Zeit ist knapp. Für jeden der 70 Probenorte haben sie meist nur wenige Stunden. Dann müssen sie weiter zum nächsten. Mischa Schönke glaubt, jetzt eine gute Stelle gefunden zu haben. Dorthin lässt der Ingenieur Andreas Frahm ein Gerät in die Tiefe, das an eine Mondlandefähre erinnert. Ein mannshohes Gerüst auf 7 Beinen, in dessen Mitte 8 Plexiglasrohre platziert sind. Das Gerät soll auf dem Meeresboden aufsetzen und die Rohre in das Sediment bohren. Nach einer halben Stunde hieft Andreas Frahm das Gerät wieder aus etwa 2000 Meter Tiefe nach oben und ist enttäuscht. Statt guter Sedimentproben nur Meerwasser.
Es gibt zwei Varianten. Das eine ist, dass wir wirklich ganz festen Boden haben, dass gar nichts an weichem Sediment da ist. Und die andere Variante, die ich eher tippe, ist, dass wir zu viel Strömung hatten. Und ich hätte mehr Seil geben müssen. Das heißt also, das Gerät war zwar unten, wurde aber weiter straff gehalten. Dann konnte der Auslösemechanismus nicht funktionieren. Das ist das Risiko.
Noch einmal schicken Schönke und Frahm das Gerät in die Tiefe. 4 Stunden später, es ist schon mitten in der Nacht, kommt es erneut aus über 2000 Meter hoch. Und diesmal sind alle Behälter voll. 8 sorgfältig aus dem Meeresboden gestanzte Proben. Hunderte weitere werden in den nächsten Wochen folgen. Die Wissenschaftler sind zufrieden. Später in Deutschland werden sie sie auf Schadstoffe hin untersuchen, auf Pestizide, Hormone, Medikamentenrückstände, UV-Filter aus Sonnenschutzmitteln, Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft, giftige Kohlenwasserstoff- und Chlorverbindungen und Mikroplastik. Manche Schadstoffe wie das Pestizid DDT werden sie wohl in relativ hoher Konzentration finden, so der Meereschemiker Detlef Schulz-Bull. Aber das werde abnehmen, da es seit Jahren auch in China verboten ist. Andere dagegen werden wohl steigen, wie etwa Kohlenwasserstoffe aus Abgasen. Insgesamt ist die Konzentration der Schadstoffe im Vergleich zu denen an Land gering. Aber das ist kein Grund zur Entwarnung. Viele Schadstoffe, die die Städte ins Meer spülen, wirken ähnlich wie Hormone.
Diese Stoffe reichern sich in der Nahrungskette an, stören das Abwehrsystem, das Immunsystem von Organismen. Wenn sie in höheren Konzentrationen vorkommen und haben Langzeitschäden, die dadurch verursacht werden, dass diese Stoffe sich einlagern in den Organismen. Und zum Beispiel, wenn die Organismen hungern, wenn sie krank werden, dann werden die Stoffe wieder freigesetzt. Und dann kommen die toxischen Effekte.
In den Organismen kommen die Schadstoffe meist in geringer Konzentration vor. Doch sie werden von Fischen gefressen. In denen reichern sich die Schadstoffe an und landen letztlich am Ende der Nahrungskette beim Menschen. In den Sedimentproben werden die Forscher nicht nur Schadstoffe finden, sondern sie entdecken schon jetzt an Bord auch Spuren von Leben. Schalen von Muscheln, Seeigeln und Schnecken. Und sogar ein noch lebendes Tier aus den Tiefen des Ozeans.
Das ist ja der Knaller. Es ist ein Riesenseestern, Jenny.
Das Meer ist selbst in über 2000 Meter Tiefe voller Leben. Noch. Die Sorge ist jedoch, dass dieses so wenig erforschte Ökosystem durch die Abwässer von Millionen Menschen bedroht ist. Am nächsten Morgen, schon in der Früh um 4, geht es in der Kombüse los, mit Brötchen backen, Frühstück und Mittagessen vorbereiten. 70 Wissenschaftler und Crewmitglieder müssen versorgt werden. Alles wird auf hoher See frisch zubereitet, keine Fertigware. Sogar das Brot wird frisch gebacken. Und André Garnitz kocht jeden Tag, selbst bei Sturm, wenn die Wellen, wie vor kurzem, 12 Meter hoch sind.
Das war schon heftig, ja, die letzten 3 Tage.
Da haben wir von der Seite gekriegt und dann fängt das Schiff an zu rollen. Und wenn dann ab und zu mal so ein zwischendurch kommen, mal ein paar richtige Kracher. Und dann knallt es schon mal ganz ordentlich. Die Geräuschkulisse ist dann auch dementsprechend hier vorn.
Aber heute ist das Wetter ruhig. Die Taifune haben abgedreht und bewegen sich auf die Ostküste Chinas zu. Das Forschungsschiff Sonne bleibt von ihrer Gewalt verschont. Auf dem Arbeitsdeck steht Yasin Petersen von der Uni Köln und zieht zusammen mit einem Schiffsmechaniker eine Apparatur an Bord, die an einen zusammengefallenen Ballon erinnert. Es sind 5 Netze, die in unterschiedlichen Tiefen fangen, was im Wasser treibt. Die Netze hängen über einem Metallkorb, der etwa so groß ist wie eine Mülltonne. Das alles zusammen ist sehr schwer. Die Männer müssen aufpassen, nicht über Bord gezogen zu werden. Petersen hofft, Plankton gefangen zu haben. Und der erste Blick in die Behälter sieht gut aus.
Ja, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe Proben im Prinzip aus allen Tiefen und werde mir die jetzt angucken.
Plankton sind Kleinstlebewesen und die Nahrungsgrundlage für viele Fische. Manche Planktonarten bilden ein Gehäuse aus dem Kalk im Meerwasser. Yasin Petersen will den Kalk später auf seinen Schadstoffgehalt untersuchen. Petersen ist fasziniert von den winzigen Lebewesen, deren Gewimmel er sich unter dem Mikroskop ansieht. Manche sind kugelförmig und haben spitze Fortsätze wie Antennen. Sie sehen fast aus wie Sputnik. Andere wie Tausendfüßler. Wieder andere wie Plastiktüten. Winzige Krebse und Fischlarven sind auch dabei. Und manche sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Comic über Außerirdische.
Man blickt in eine andere Welt, wo man sich vorstellen kann, dass dort in diesen Tiefen ja, viele Dinge gleichzeitig passieren. Diese unterschiedlichen Gruppen, die sich zum Teil eben gegenseitig auffressen und in Konkurrenz stehen. Man bekommt jetzt so einen kleinen Einblick und das ist wirklich sehr spannend.
In ein paar Monaten hofft Yasin Petersen sagen zu können, welche und wie viele Schadstoffe das Plankton aufgenommen hat und woher genau es stammt. Je näher das Forschungsschiff der Küste vor Hongkong kommt, desto dichter wird der Schiffsverkehr. Containerschiffe, Frachter, immer wieder auch Kriegsschiffe. Vor allem aber Trawler und Fischerboote. Eines steuert bedenklich nahe auf die Sonne zu. Auf der Brücke haben die Fahrtleiterin und der Offizier zu ihren Ferngläsern gegriffen und beobachten besorgt den Kurs des Fischerboots.
Der wird uns keinen Ärger machen, oder?
Nein, nicht mehr. Das Fischerboot hat sich von Steuerbord angenähert und wir sind grundsätzlich, wenn wir so im Transitverkehr unterwegs sind, ausweichpflichtig gegenüber Fischereibooten. Somit müssen wir das sehr genau beobachten und schauen, dass wir da keine Kollision fahren.
Und das ist nicht einfach, denn die Fischerboote fahren keinen klaren Kurs, sondern folgen ihren Stellennetzen und Leinen. Und an manchen Stellen fischen Dutzende Boote. Aber Offizier Deke manövriert die Sonne sicher an ihnen vorbei. Im Hangar des Arbeitsdecks bereiten die Wissenschaftler unterdessen die Telefonzelle für ihren Einsatz vor. So nennen sie ein Gerät, das aussieht wie eine überdimensionale Sanduhr, ein gut 2 Meter hoher Trichter. Er soll an einer Leine befestigt im Wasser aufrecht stehen und alle von der Wasseroberfläche in die Tiefe sinkenden Partikel auffangen. Also alle organischen Stoffe, abgestorbene Algen, Plankton und eben auch Schadstoffe. Die sogenannte Telefonzelle wird zusammen mit 3 Messgeräten an einer langen Leine befestigt. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, sollen sie später im Wasser stehen. Das eine Ende der Leine wird mit Gewichten am 1600 Meter tiefen Meeresboden gehalten. Das andere ziehen luftgefüllte Auftriebskörper in Richtung Oberfläche. Es ist die gewagteste Aktion der Expedition, denn die Geräte sollen 2 Jahre lang im Wasser auf hoher See bleiben. Dann hoffen die Forscher, so der Physiker Ralf Prien, der gerade die Mechanik der Telefonzelle testet, alles wiederzufinden und den Fang und die Messdaten auswerten zu können. Wenn das nicht klappt,
Ist es dann umsonst? Man hat die Geräte natürlich verloren, das ist ja auch ein finanzieller Verlust. Aber vor allen Dingen hat man dann die Daten nicht, die man mit der Fernbohrung gewinnen will. Und das tut dann weh. Aber wenn man nicht Equipment verliert, dann macht man nicht genügend spannende Sachen damit. Also man muss schon die Grenzen auch ausreizen. Ne?
Am Morgen des nächsten Tages geht es los. Alle Geräte und der Riesentrichter werden auf das Achterdeck, also am Heck des Schiffes, aufgestellt. Die lange Leine, 1,5 Kilometer lang, wird in langen Schleifen säuberlich auf dem Deck ausgelegt. Jetzt fährt der Bootsmann die hintere Reling herunter, sodass fast das gesamte Heck zum Wasser hin offen ist. Alle an Deck müssen jetzt Helm und Schwimmweste tragen. Gefährlich ist vor allem die Leine, erklärt die Geochemikerin Birgit Geie. Wenn sie über Bord geht und man sich in ihr verheddert, kann man mitgerissen werden.
Wenn man irgendwie seinen Finger zwischen Leine und irgendein Metallgerät kriegt, dann kriegt man die nicht wieder raus zum Beispiel. Es kann relativ viel passieren.
Über einen 10 Meter hohen Kran lässt das Team die Leine langsam ins Wasser. Am Anfang der Leine befestigen sie eine Boje, die später das obere Ende markiert. Nach 50 Metern ein Gerät, das den Stickstoffgehalt des Wassers misst. Nach weiteren 50 Metern die luftgefüllten Auftriebskörper. Weitere Messgeräte folgen. Als 800 Meter Leine im Wasser treiben, wird das Gestell mit dem 2 Meter hohen Trichter befestigt und über Bord gelassen. Alle packen mit an, die Leine und die Geräte vorsichtig über Bord zu bekommen. Die Bedingungen sind schweißtreibend. 35 Grad im Schatten, den es nicht gibt, und knapp 100% Luftfeuchtigkeit. Dem chinesischen Wissenschaftler Shishao Tian läuft der Schweiß übers Gesicht. Ganz schön heiß und schweißtreibend, hä? Huh?
Ja, sehr heiß, tropisch.
Die Wissenschaftler müssen kräftig ziehen an der Leine, so dass sie beim Ablassen immer auf Spannung ist und sich nicht verheddert. Am Ende angebunden gehen schließlich 6 Zugräder über Bord. Ein tonnenschweres Gewicht, das die Leine mit allen Apparaten in die Tiefe zieht. Plötzlich hat das Meer alles verschluckt und die Leiterin Joanna Wannig lächelt. Verschwitzt, aber gelöst.
Wir werden sie jetzt gleich hier einmessen, dann wissen wir, wo sie steht. Dann fahren wir einmal mit unserer Akustik drüber und dann wissen wir, ob sie gerade steht und dann bin ich zufrieden.
Mit einem Hydrophon, das Lautsprecher und Mikrofon in einem ist, geben sie ein Tonsignal in die Tiefe des Meeres ab, um die Verankerung zu orten. Die Verankerung antwortet. Offenbar steht sie gut. In 2 Jahren wird sich zeigen, ob die Wissenschaftler sie wiederbekommen und sie wie erhofft 2 Jahre lang aufgenommen hat, was der Mensch im Meer hinterlässt. Wenn sie herausgefunden haben, welche Schadstoffe im Meer sind, können ihre Quellen abgestellt, neue Filterverfahren entwickelt und bessere Kläranlagen gebaut werden. Gerade auch in den neuen Millionenstädten, die auf der ganzen Welt und besonders in China entstehen. Der mitreisende Mikrobiologe Yinzhao Wang von der Universität Shanghai ist jedenfalls davon überzeugt, dass die chinesische Regierung die Erkenntnisse nutzt.
Ich glaube, dass unsere Regierung versuchen wird, mit neuen technischen Anlagen und neuesten Technologien die Verschmutzung zu verringern.
China ist zwar einer der größten Verschmutzer der Meere, zugleich aber auch ein Staat, der sehr viel in Umweltschutz investiert. Es scheint so, als hätte Chinas Regierung erkannt, wie wichtig der Schutz der Meere ist. Immer mehr Menschen leben am und vom Meer, das sie nutzen und zugleich verschmutzen und so allmählich zerstören. Diese Verschmutzung zu stoppen und zugleich Millionen Menschen Wohlstand zu bieten, ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema: Mit dem Forschungsschiff unterwegs, Megacities und ihre Folgen für das Meer. Autor: Jan Kerkhoff. Redaktion: Miriam Stumpfe.